Das Problem ist auch, das sehen wir jetzt, dass eben, wenn man jetzt Fußball-Content macht, dass gefühlt jeder Zweite schon mit Ronaldo gedreht hat, obwohl der halt nie in den Videos vorkommt. Und dadurch geht auch natürlich ein Video, wenn man halt mit Ronaldo dreht, ein bisschen so unter, weil früher wäre das das einzige Video, wenn man jetzt sagt, Cristiano Ronaldo gegen was weiß ich was, irgendjemanden, wäre es das einzige Video gewesen, was aufpoppt. Aber heutzutage gibt es halt eben 10.000, 20.000 Suchtreffer, wenn man danach sucht.
Nice and Steel Business. Der GQ-Podcast mit André Schürrle und Christoph Eisenschink.
Hi Leute, ich hoffe, euch geht's allen gut. Wir sind hier bei der vorerst letzten Folge der Staffel GQ-Podcast Nice and Steel Business. Ich fand die Folgen bis jetzt sensationell. Mir haben sie extrem viel gebracht. Ich habe super viel mitgenommen. Ich hoffe, ihr alle da auch. Ganz, ganz viele tolle Tipps. Und ich bin wieder nicht alleine, das wisst ihr wahrscheinlich auch. Christoph ist neben mir.
Hi André, es ist Wahnsinn, was wir für eine kleine Reise jetzt schon zusammen zurückgelegt haben. Ich finde auch, wir haben wahnsinnig tolle Gäste da gehabt. Und so kann es heute weitergehen, oder?
Absolut. Heute haben wir da von Free Kickers, dem YouTube-Channel, eines der größten YouTube-Channel in Deutschland, der Gründer, Macher, Social-Media-Star.
Brain dahinter.
Genau, Konstantin Hert ist da. Grüß dich.
Danke für die Einladung.
Was heißt da? Also wir machen das remote. Du sitzt mehr bei dir zu Hause, wir sitzen hier im Studio und trotzdem sind wir froh, dass wir es hinbekommen haben.
Genau, ich habe ja auch schon gesagt, wir können das vielleicht ja irgendwie nachholen, aber ansonsten bist du auch gerne eingeladen, dass wir uns auf dem Platz mal treffen und das Ganze vielleicht nicht über die Stimme, sondern über die Füße regeln.
Ich merke schon, da werden schon die Connections gemacht.
So, im Moment weiß ich nicht, ob das ein gutes Video werden würde. Ich hab seit Corona eigentlich gar nicht mehr gegen den Ball getreten, deswegen.
Ja gut, dann sind wir zu zweit, also von daher.
Du meinst, Konstantin hätte quasi einen Vorteil jetzt irgendwie. Vielleicht ist es gerade gut.
Ja, ich meine, ich habe mir die Videos ganz viele angeschaut, die Freistöße und alles. Ich habe ja auch ganz, ganz viel solche Dinge trainiert. Ich weiß nicht, ob die jetzt so noch kommen würden.
Auf jeden Fall.
Ja, also wir wollen einfach sprechen über deinen Weg, wie du zu dem gekommen bist. Vielleicht kannst du ja mal ganz früh starten. Wie bist du so in diese YouTube-Schiene reingeraten?
Das war eigentlich einfach aus einem Hobby raus. Also ich habe, ich weiß mit wie vielen Jahren, wahrscheinlich 14, 15, so die erste Kamera bekommen. Und mir hat es halt Spaß gemacht, Sachen aufzunehmen, Bilder zu schießen, dann sagen wir die ersten Videos, das waren aber halt eher 5 Bilder nacheinander, weil die Qualität war da noch nicht so gut. Und da haben wir einfach im Hof bei uns mit ein, zwei Freunden das Ganze aufgenommen und ich habe das ins Internet geladen, soweit es halt natürlich ging, aber da gab es halt noch kein YouTube, keine anderen Plattform, so habe ich das einfach in Foren reingeladen und habe halt die Leute nach Meinung gefragt. Und als dann YouTube nach Deutschland gekommen ist, habe ich meinen ersten Kanal aufgemacht. Aber es war nicht Free Kickers, das war, glaube ich, 2006, mein privater Kanal. Und dort habe ich halt dann die Videos veröffentlicht und habe dann feststellen müssen, dass vor allem die Fußballvideos, ich habe verschiedene Videos gemacht, die halt mich persönlich interessiert haben. Also das heißt Autos, in welche Katzen-Tier-Videos, das hat man früher einfach hochgeladen.
Kenne ich noch.
Und die Fußballvideos haben aber das meiste Feedback bekommen und daher habe ich gedacht, mache ich das vielleicht einfach mal weiter.
Und das war auch dein Hobby? Also du hast immer auch schon Fußball gespielt, warst wahrscheinlich auch im Verein, oder?
Genau, also ich habe schon immer Fußball gespielt, aber auch sehr spät angefangen, so mit, ich glaube, 11, 12. Und vereinstechnisch war ich auch nur so ein Jahr oder so aktiv. Ja. Das heißt, ich war eher so der Hobbykicker und nicht so der Vereinsspieler wie du jetzt vielleicht.
Herr Konstantin, ihr habt bei Free Kickers ja 8,5 Millionen Abonnenten, aber trotzdem wissen vielleicht einige noch nicht, was das überhaupt ist. Kannst du sagen, was ihr bei euch bei dem YouTube-Channel macht?
Ja, ich würde sagen, wir stellen unsere Fußballfähigkeiten in Sachen Freistößen und vor allem halt jetzt das, was man halt auf Kamera bringen kann, auf Video. Und das veröffentlichen wir dann im Internet in 3 bis 5 Minuten Videos, manchmal natürlich auch länger, je nachdem. Und über die Zeit sind dann einfach halt auch Sachen dazugekommen. Das heißt, so das Basic ist halt unser, auf das Free Kickers gebaut ist, waren halt einfach Freistöße, die man auf ein Tor gemacht hat, mit oder ohne Torwart.
Und wie groß ist dein Team? Ich habe ja gesehen, du hast auch, also es sind ja viele Spieler, sage ich jetzt schon, die verschiedene Fähigkeiten haben, mit denen du auch trainierst oder auch die Videos drehst.
Also wir sind momentan sind wir 6 Leute, das heißt ein Torwart und 5 Feldspieler, aktive Leute, die halt eben dann auf dem Platz sind und jeder, also das ist vielleicht das Besondere, ich habe mir die Leute so ausgesucht, dass jeder eben eine Fähigkeit hat, die vielleicht den anderen von dem nächsten unterscheidet. Das heißt, der eine ist in Sachen vielleicht ja Freistöße besser, der andere kann halt eben die Flatterbälle besser schießen, der andere ist halt eher vielleicht im Bereich Freestyle oder Tricks besser und so habe ich halt das Team aufgebaut, dass wir halt auf verschiedene Situationen und Videoideen besser reagieren können.
Okay, ich finde es ganz spannend. Also erstmal finde ich YouTube super spannend. Ich habe ja auch, keine Ahnung, schon länger mal mit so einem Gedanken gespielt, irgendwie in YouTube reinzukommen, weil man erreicht ziemlich, also extrem viele Leute. Wie waren die Anfänge bei dir in YouTube? Wie hast du das größer gemacht, auch Partner dazu bekommen? Wie waren so die Anfänge bei YouTube?
Also jetzt, wenn wir jetzt von meinem privaten Kanal 2006 und weiter, wenn man das auf den Kanal sich konzentriert, dann war das einfach so, ich habe mich mit Jungs getroffen, habe Videos gemacht und habe die hochgeladen und habe geschaut, welches Video kommt besser an und welches schlechter und habe dann daraus die Entschlüsse gezogen und habe dann mich einfach dann vielleicht eher auf die besseren Videos konzentriert und geschaut, was kommt bei den Zuschauern besser an. Aber das waren so, dass ich habe vielleicht einmal in 3 Monaten ein Video hochgeladen, manchmal also noch seltener. Und nachdem ich diesen Entschluss gezogen hatte, ich konzentriere mich jetzt nur noch auf Fußball, habe ich am 01.01.2010, das war auch so ein bisschen das Witzige, dass ich nach der Silvesternacht gesagt habe, ich habe genug getrunken, dass ich jetzt den Kanal aufmachen kann.
So ein bisschen verkatert oder wie?
Ja, so, also jetzt, das war jetzt nicht so eine schlimme Silvesternacht, aber man muss überlegen, 2010, das ist auch schon 20 Jahre, 10 Jahre zurück, ich werde schon auch mal älter. dann, dass man da halt den Kanal aufmacht und sagt, man konzentriert sich nur auf Fußball. Also das war so mein Resümee, was ich daraus gesehen habe. Also aus den ganzen Videos, ich meine, es waren halt eine Vielfalt von Videos. Und daraus habe ich halt immer wieder gelernt. Also hochgeladen, Feedback gelesen von den Zuschauern, geschaut, was besser ankommt. Dann halt sozusagen geschaut, so eine Top 5 Free Kicks kommt besser an, als wenn man jetzt einfach nur aufs Tor schießt, dass man die Freistöße so sortiert, dass der Zuschauer so einen Spannungsbogen hat, also von 5 auf 1. Ja. Und daraus habe ich so nach und nach gelernt, weil es gab ja keine Vorreiter oder keine Leute, die das einem gesagt haben, was man machen soll oder was besser ankommt, sondern es war einfach Learning by Doing.
Okay, und 2010, also am 01.01. nach einer Eye-opening Silvesternacht. Hast du das damals schon hauptberuflich gemacht, also wirklich komplett darauf konzentriert oder hast du noch was nebenbei gemacht?
Nee, das war einfach, müsste ich noch zurückdenken, das war definitiv noch Uni und Schulzeit. Also ich habe damals das Abi gemacht, dann studiert und das war einfach in der Uni-Zeit, wo ich gesagt habe, als Student hat man so viel nebenbei, so viel Zeit, wie kannst du die sinnvoll irgendwie nutzen? Und bevor ich jetzt irgendwie jetzt einen 400-Euro-Job annehme, die habe ich auch gehabt, aber da finde ich, geht man irgendwie nicht so richtig auf. Also klar, du bekommst dein Geld und kannst dir von den 400 Euro eben das kaufen, was du vielleicht benötigst oder was du gerade so irgendwo gesehen hast. Aber man geht in so einem 400-Euro-Job nicht auf. Und das habe ich halt gemerkt bei YouTube, dass mir das mehr Spaß gemacht hat. Und wenn dir irgendwas Spaß macht, dann ist es für dich auch am Ende irgendwie keine Arbeit, sondern es ist einfach so, ja, wie wenn du jetzt, keine Ahnung, wie jetzt wahrscheinlich wie bei dir als Fußballer. Ja. Dir macht es wahrscheinlich mehr Spaß, Fußball zu spielen, als eben 8 Stunden im Büro zu sitzen.
Aber es ist eigentlich ganz lustig. Du hast ja, glaube ich, wenn ich da richtig informiert bin, BWL studiert, oder? Genau. Und quasi, da lernt man ja eigentlich ein Business vielleicht zu führen und aufzubauen, aber bei einem YouTube-Business, wie man das wirklich zu einem Business ausbaut, standest du wahrscheinlich irgendwie auch erstmal, also es war dann Learning by Doing, das lernt man im BWL-Studium nicht, oder?
Nee, also ich habe, wie gesagt, das BWL-Studium, das hat mich da gar nicht so weitergebracht. Also ich hatte auch den Schwerpunkt Online-Medien, das hat mich auch einfach interessiert. Aber da hat man auch schon allein an der Literatur gesehen, dass da Sachen sind, die sind von 1980 oder 1990, da war das Internet wahrscheinlich noch gar nicht vorhanden und in Kinderschuhen, geschweige denn irgendwie YouTube. Und von daher war das einfach für mich so, dass man das halt macht, schaut, wie es ankommt und eben, also da gab es auch nicht diesen, also was heißt diesen Druck, aber da gab es halt keine Konkurrenz und auch keine anderen Social Media Leute, die dann halt irgendwelche Trends gesetzt haben. Da warst du halt sozusagen der einzige Kanal oder einer der wenigen, die praktisch sowas, also so zum Beispiel so die erste Challenge. Man denkt immer so, ja, Fußball-Challenges, die jetzt auch so modern sind oder die eben normale Leute auch machen, also zum Beispiel jetzt wie FC Bayern, die machen ja auch Fußball-Challenges mit ihren Profis. Wir haben, glaube ich, 2010 oder 11 haben wir die, ich glaube, erste Challenge auf YouTube überhaupt hochgeladen. Da habe ich mit einem Kumpel, wir haben ein Praktikum zusammen gemacht und er hat halt gesagt, er war Torwart. Ich soll ihm 10 Elfmeter schießen und von den 10 Elfmetern würde er mindestens 5 halten. Und ich habe gesagt, okay, ich werde auf jeden Fall mehr als 5 reinschießen. Und die Leute praktisch auf der Arbeit, die haben halt gesagt, wir wollen das auch sehen, könntest du das halt nicht aufnehmen? Und das habe ich halt gemacht und daraus halt auch das, also das habe ich dann auf YouTube hochgeladen. Das entstand auch einfach so aus dem, ja, so aus dem Zufall irgendwie. Und so sind halt auch die Challenges dann irgendwie hochgekommen nach und nach, die man jetzt heutzutage auf YouTube setzt.
Ich finde das, find das ganz spannend, weil 2010, wie du sagst, da gab es noch keine richtigen Vorbilder. YouTube war relativ neu noch, gerade auch in dem Fußballbusiness oder bei Challenges. Was war so deine Inspiration, das zu starten? Was hat dich da auch motiviert? War das einfach nur der Spaß an der Sache, einfach selbst Sachen auszuprobieren oder hattest du irgendwelche anderen Inspirationen?
Ja, also im Grunde so Inspiration, richtige Vorbilder hatte ich nicht ganz. Also klar, man hat halt diese Manga-Fußballserien geguckt und man wollte natürlich selber hier sowas wie Tsubasa, man wollte selber so einen coolen Schuss haben. Deshalb haben wir wahrscheinlich aufs Tor öfters geschossen, als jetzt eben Normalfußball gespielt. Aber wie du gesagt hast, es gab halt keine anderen Kanäle, vor allem jetzt auch im Fußball- oder Sportbereich. Deshalb haben wir uns halt selbst nach und nach erfunden und ja, wie ich schon gesagt hatte, es war so Learning by Doing, immer wieder hochladen, probieren, schauen, wie das Feedback war und so haben wir uns halt hochgearbeitet.
Oh, wir schreiten da im Hintergrund.
Das ist der Kleine, das ist mein Nachwuchs, der ist jetzt 7 Monate alt und ich meine, ich muss ja auch in die Zukunft sehen. In ein paar Jahren werde ich vielleicht das nicht mehr aktiv auf dem Platz machen, von daher brauche ich auf jeden Fall jemanden, der das übernimmt.
Jemanden auf der Bank quasi. Ja, aber schön, ja, dann machen wir quasi zu viert hier das Interview, das ist doch auch schön.
Ja. Erklär uns doch mal kurz dieses YouTube Business. Ich meine, YouTube kennt wahrscheinlich jeder oder kennt jeder. Jeder kann ein Video machen, sich einen YouTube-Channel aufmachen und die Videos hochladen. Und kann jeder da Werbung schalten direkt von Anfang an oder wie läuft sowas ab?
Also soweit ich jetzt das weiß, weil ich habe jetzt schon länger keinen YouTube-Kanal mehr aufgemacht, aber ja. So mein Kenntnisstand ist, dass man ab einer gewissen Größe oder also das heißt, du kannst nicht ab der ersten Sekunde Werbung schalten, sondern eben du musst eine gewisse Reichweite haben, aber die ist so gering, dass du es wahrscheinlich schon nach ein paar Wochen hast.
Ja.
Und dann kannst du eben vor deine Videos, also du kannst einfach sagen, ja, ich will Werbung schalten lassen und das alles andere übernimmt eigentlich YouTube und du bekommst dann davon roundabout 50% von den Einnahmen, die YouTube sozusagen erwirtschaftet, bekommst du überwiesen. Aber dieser Betrag, ich glaube, das war für waren das irgendwie $50 oder $70? Das heißt, müsste sich erstmal dieser Betrag ansammeln, bevor YouTube diesen Betrag dann an dich überweist.
Okay, es ist ja mehr, heutzutage, wenn wir haben vorhin darüber gesprochen, es gibt ja eine Reihe von Kids da draußen, die als Berufswunsch jetzt YouTuber haben. Das hat sich ja enorm entwickelt und wie siehst du so die Zukunft von so einer Plattform? Also hast du das Gefühl, das wird immer größer und größer, die Community?
Also ich denke schon, also ich sehe es jetzt an mir, vielleicht bin ich auch nicht jetzt das Paradebeispiel jetzt an den Zuschauern, die jetzt dabei sind, also jetzt vor allem im YouTube-Bereich, aber ich schaue immer weniger Fernsehen, sondern ich bin halt eben auf das digitale Fernsehen umgestiegen, das heißt Netflix,
Also ich schaue Fernsehen, wenn ich will. Also nicht das Fernsehen bestimmt die Sendezeiten, sondern ich. Und das ist ja YouTube eigentlich auch so, dass man sagt, man hat jetzt Lust, ein Video von irgendwie jemandem zu schauen oder ein bestimmtes Thema, dann setzt man sich hin und macht das. Und das ist, glaube ich, auch dieser Vorteil. Und also das Business oder insgesamt YouTube entwickelt sich viel zu schnell, um zu sagen, in einem oder zwei Jahren oder drei Jahren wird es immer größer oder es wächst genauso oder es wächst anders. Also es ist immer schwer vorherzusagen. Also man muss sich da immer anpassen und eben auch schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Aber zu sagen, es wächst die ganze Zeit, das ist schwer vorherzusagen. Also es wäre schön, wenn ich es könnte, aber ich glaube, ich kann das nicht.
Aber was ja relativ schnell gewachsen ist, ist ja die Community, die ihr habt. Oder wie hat sich das entwickelt? Ist das so von heute auf morgen, gab es da so ein exponentielles Wachstum auf einmal oder ist das einfach kontinuierlich mit harter Arbeit aufgebaut?
Ja, also man denkt immer so, also 8,5 Millionen, das sind natürlich viele Zuschauer, also viele Abonnenten, aber es war eine harte Arbeit, also der Weg dorthin war sehr lange. Also wir hatten, glaube ich, nach drei Jahren gerade mal um die 100.000 Abonnenten und von daher, also unser Wachstum war sehr langsam und danach, jetzt, ich glaube, es war WM, EM-Zeiten, so um 2014, 2016, da hatten wir natürlich einen sehr starken Anstieg, dadurch, dass wir auch viel Content gespielt haben um solche Themen, immer mehr Profis auch reinbekommen haben. Das war, glaube ich, der Roman Weidenfeller, einer unserer ersten, wenn nicht sogar der erste Profi. Und diese Videos haben uns natürlich nochmal so einen krassen Schub gegeben.
Und wenn du auf den Platz gehst, hast du schon eine Vision, wie so ein Video dann aussehen soll? Also gehst du mit einer Erwartung daran, was du brauchst für gewisse Videos oder lässt du es auch ein bisschen auf dich zukommen?
Also für, wenn man jetzt sagt, so sagen wir 2010 bis 2013 war das auf jeden Fall so, dass man eher gesagt hat, ja, man geht auf den Platz und guckt vielleicht, was passiert. Klar, wenn man jetzt einen neuen Fußballschuh hat, dann weiß man, man braucht von dem Schuh die und die Szenen, die filmt man dann halt ab, die und die Schüsse. Wenn man das im Kasten hat, dann sagt man, okay, das sollte passen und schneide das Video. Jetzt momentan, also vor allem eben, wenn man halt weniger Zeit hat, dann ist eigentlich so ein Dreh auch durchgeplant. Dann weiß man, man hat zum Beispiel Challenge 1, 2, 3 und die muss man halt durchfilmen. Manchmal auch natürlich so ein Timeslot, wo man sagt, man hat halt 10 bis 12 Uhr ist das und das. Und dann geht man das durch. Also jetzt natürlich nicht auf die Minute getimt, aber dass man halt eben das Ganze im Überblick hat. Und das ist schon so ein bisschen anders als jetzt, ja, man geht auf den Platz und schießt mal eine Stunde und guckt, was dabei rauskommt. Das ist schon so ein bisschen durchstrukturierter.
Also du hast jetzt auch gerade gesagt, man hat mal einen Fußballschuh auch, rennen euch da die Firmen quasi die Bude ein und wollen da alle vorkommen. Das sind ja Produkttests, oder?
Genau, also wir, also das ist so vielleicht auch so ein Ding, was ich von anderen YouTubern und Zuschauern oft gefragt werde, dass wir die Schuhe zugeschickt bekommen und die uns dann sagen, ja, hier ist, keine Ahnung, 10.000 Euro und jetzt testet ihr den Schuh. Also im Grunde sind das eigentlich alles Sachen, also wir fragen entweder an oder die also Adidas, Nike und Co. schicken uns die Schuhe einfach zu und sagen, also eigentlich sagen die nichts dazu, die schicken einfach ein neues Modell und wir gucken dann halt, passt es oder passt es nicht rein und testen die Schuhe eben auf Grundlage von Zuschauern. Wir fragen halt, okay, was an welchem Schuh, stellen zum Beispiel drei Schuhe kurz vor auf Instagram und der Schuh, der am meisten Stimmen bekommt, wird halt getestet oder wird halt bekommt ein Unboxing oder sonst irgendwas. Also früher war das vielleicht noch so, dass wir die Schuhe selbst gekauft hatten. Kann mich noch da erinnern, so die ersten 5 bis 10 Tests, da hatte ich noch selbst Geld investiert und habe dann die Schuhe auf praktisch Eigenrechnung gekauft und getestet. Und mittlerweile natürlich bekommen wir da mehr Schuhe, aber die Tests sind bei uns auch, weil sie sehr umfangreich sind. Also man denkt gar nicht, dass so ein Test, der dauert ja manchmal 3, 4 Wochen, dass man dann auch sagen kann, wie ist die Haltbarkeit und sonst was. Also von daher gucken wir auch da auf Zuschauer und sind da drauf angewiesen, wie da das Feedback ist.
Aber ist ja auch cool für die Kids. Ich meine, so ein Fußballschuh, jeder, der vielleicht nicht im Fußballgeschäft ist, heißt, kostet im Moment ja auch oder seit Jahren auch schon extrem viel Kohle. Deswegen ist es, glaube ich, ganz cool auch von euch, da einen Test durchzuführen, weil es bestimmt auch Kids einfach hilft, die richtige Entscheidung zu treffen für einen Fußballschuh, der einfach extrem viel Geld kostet.
Ja, das stimmt schon. Also wir
gucken da auch. Wir haben teilweise auch Schuhe so ungefähr ein Jahr durchgängig im Test, dass man dann sagt, okay, wir tragen jetzt den Schuh öfters. Es gibt ja bei uns, also fast jeder ist bei uns in seinem Verein, außer jetzt mir, und kann den auch länger dann im Test oder im Trainings- und Spielbetrieb testen. Und wir haben auch öfters natürlich Anfragen und machen dann auch zum Beispiel Videos, wo wir dann sagen, was weiß ich, was hier, ich habe 100 Euro, das sind jetzt die besten 5 Schuhe. Also wir sagen auch, man muss nicht immer das neueste Modell oder die neueste Farbe kaufen, nur weil das jetzt eben Cristiano Ronaldo dann Messi trägt, sondern der Schuh von vorheriger Saison oder vielleicht 2 davor macht seine Arbeit genauso gut. Und am Ende kommt es ja auch dann auf den Spieler an.
Ist das auch irgendwas, was so auch ein bisschen so dein Purpose ist, also den Leuten, die da zuschauen, einfach auch was an die Hand zu geben, Hilfestellung zu geben in gewissen Entscheidungen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das ja, also mich freut es halt immer, wenn Leute auf uns zukommen oder uns schreiben und sagen, ich habe mir damals den Schuh geholt, war echt cool, habe mich da auf das Video gefreut. Oder wenn die sagen, könnt ihr den Schuh testen? Ich habe damals auch einen Schuh gekauft und war genau das Richtige. Ist natürlich irgendwie cool, weil wir haben die Möglichkeit, das haben andere natürlich nicht, dass wir eben aus einer breiten Masse an Marken, Schuhen und Modellen eben alle testen und im direkten Vergleich ausprobieren können. Und das versuchen wir halt weiterzugeben.
Das hätten, wenn das schon ein bisschen früher gegeben hätte, hätten das meine Eltern sicher sehr gemocht, weil die mussten einfach jeden Fußballschuh kaufen, der irgendwie neu rausgekommen ist.
Wie viele Fußballschuhe bringt man da so durch eigentlich?
Ja, also als Profi hat man enorm viele Schuhe. Ich meine, da hast du bestimmt... Manche spielen auch mit einem die ganze Saison durch, aber es gibt doch, also ich hatte auch mal da, klar, kriegst du neue Farben, dann hast du vielleicht mal 10, 12 Paar Schuhe die ganze Saison, je nachdem. Aber früher, wenn da so ein Fußballschuh, den du dir erbettelt hast von deinen Eltern und der auf dem Hartplatz nach 3 Trainings irgendwo ein Loch hatte, das tat schon auf jeden Fall weh.
Ja, das habe ich auch gefühlt. Deshalb waren noch meine ersten Schuhe, glaube ich, von Deichmann.
Ja.
Und ich kann mich auch erinnern, dass ich da diesen legendären Kaiser 5 oder wie der hieß, also von Adidas auch, ja, hatte. Und der ging auch einfach nicht kaputt. Und das war natürlich auch blöd, wenn dann halt ein Schuh so lange hält und man eigentlich einen neuen wieder haben will. Und die Eltern dann sagen, es gibt erst einen neuen, wenn der alt kaputt ist.
Wenn er kaputt ist. Dann noch ein paar mehr Flatterbälle schießen, ein bisschen in den Boden treten.
Habt ihr das gemacht? Ihr habt es wirklich kaputt gemacht, damit nur einen neuen kriegt?
Nein, so extrem.
Ja, mit Absicht nicht, aber vielleicht so.
Hat man ein bisschen härter zugetreten, oder?
Genau.
Zahlen deines Erfolges.
2010 erschien dein erstes Freekickers YouTube-Video und wurde mit über 1 Million Klicks zum viralen Hit. Mit 8,5 Millionen Abonnenten ist Freekickers der größte Sport-YouTube-Kanal Deutschlands. 2018 habt ihr die Goldene Kamera Digital Award in der Kategorie Best of Sports erhalten. Knapp 45 Millionen Views hat euer meistgeklicktes Video. Knapp 2,3 Milliarden Views hat der Freekickers YouTube-Kanal. 1,8 Millionen Abonnenten auf Instagram. Dir folgen über 108.000 Menschen. Freekickers ist auf Platz 6 der erfolgreichsten YouTube-Kanäle Deutschlands. Ist das so der Erfolg richtig zusammengefasst? Würdest du den auch an Zahlen so selbst festmachen?
Das glaube ich immer schwer zu sagen. Also am Ende sind ja Zahlen im Grunde halt irgendwie nur sowas. Also ich meine, das sind einfach ein paar Nullen, eine 8 und eine 4 und ein paar Nullen. Also ich meine 8,4 Millionen Abonnenten oder 8,5 kann man sich ja gar nicht vorstellen. Also du kannst ja sagen, ja gut, ins BVB-Stadion passen, also ich weiß, 70.000 Menschen, 80.000 Menschen, das kann man sich vielleicht noch vorstellen, aber wie viel Mal das genommen werden muss, um dann halt die 8,5 zu bekommen, also das sind halt alles so Sachen, die man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen kann. Und daher sind für mich so Zahlen, die sind zwar schön gut, also ich habe diesen Play Award bei meinen Eltern auch hängen, ist natürlich eine schöne Auszeichnung für 1 Million oder halt eben ja, halt das, was wir gewonnen haben, die Goldene Kammer, bin ich mega stolz drauf, aber am Ende, glaube ich, ist es viel wichtiger, dass man eben die Videos macht und also, dass ich mit dem Produkt, was ich am Ende rausbringe, mit diesem Video noch zufrieden bin. Und das habe ich mir schon damals gesagt, wenn das nicht mehr der Fall sein sollte, dann muss ich halt gucken, dass es halt wieder so wird, also dass ich das wieder hinbekomme. Und das ist eigentlich mir wichtiger als eben am Ende ja, die 8,5 oder 8,6 Millionen, die man halt so stehen hat.
Aber es ist auf jeden Fall ein beeindruckendes Following, 8,5 Millionen, aber vielleicht fragt sich jetzt der ein oder andere auch, wie man jetzt dieses Following, das ist ja schon gut, aber wie man das auch in Zahlen sozusagen umsetzt, in Geld letztendlich, mit dem man dann eben auch erstens seinen Lebensunterhalt bestreiten kann und auch, du hast gesagt, einen Cutter zahlen kann und so weiter. Also wie funktioniert eigentlich das Modell dort? Ist das als Werbung oder?
Also im Grunde ist es relativ einfach. Es ist wie im Fernsehen oder wahrscheinlich auch mit anderen Medien, dass man, wenn man jetzt ein Video hochlädt, dass YouTube davor Werbung schaltet oder eben ab mittlerweile 8 Minuten auch dazwischen und am Ende des Videos. Und von den Einnahmen, also je mehr Video-Views man hat, desto mehr zahlt auch YouTube. Und man bekommt davon ungefähr die Hälfte, also 50% von den Einnahmen, die YouTube generiert. Und je mehr Views man über einen Monat verteilt, es wird immer monatsweise abgerechnet, je mehr Views man hat, desto mehr Einnahmen generiert man. Das ist sozusagen, also für YouTuber ist es so das Basiseinkommen, was man hat. Natürlich das Problem, was jetzt dazu kommt, also man hat natürlich auch Musik oder man nutzt halt irgendwelche Bilder vielleicht in den Videos. Da muss man auch drauf achten, das vergessen viele, dass du entweder alle Freigaben hast oder eben, dass es halt dein Werk ist, dass du das auch nutzen darfst. Ansonsten kann jetzt jemand, der von mir aus ein Musikstück hat, das du genutzt hast, aber ihn halt nicht um Erlaubnis gefragt hast, kann das claimen und dann gehen auch 100% der Einnahmen, egal ob das jetzt 1 oder 2 Sekunden ist im Video oder 10 Minuten Track ist, da gehen die ganzen Einnahmen halt an eben diesen Künstler, dem das Werk oder das Stück gehört.
Ist dir das schon mal passiert?
Das passiert mir sehr oft, weil das Problem ist natürlich auch bei den ganzen, also auch durchs Internet ist das Ganze viel schneller geworden. Also jeder Künstler hat gefühlt auch jetzt irgendwie einen Partner und diese Partner claimen, obwohl man dann halt eben mit dem Künstler was ausgemacht hat, aber das Label weiß das eben nicht und dann entstehen halt eben so Sachen und ich kann nochmal gucken, also jetzt als Beispiel, gut, das war jetzt natürlich ein bisschen mehr los, aber jetzt in den letzten 3 Tagen hatten wir ungefähr, ich glaube, 20 Claims oder 22 Claims auf unserem Kanal.
Stelle ich mir ganz schön so ein Pain in the Ass vor. Also wenn man sich die ganze Zeit damit rumschlagen muss und jeder versucht irgendwie was einem abzuknöpfen. Ja, aber so ist,
ja,
so ist
das, die Welt. Ja, das ist so manchmal, also ich glaube, so eine von schlimmsten Sachen ist dann, wenn man halt eben ein erfolgreiches Video hat, vor allem die Labels, die suchen teilweise auch manuell, das heißt, da sitzt jemand und guckt oder hört sich das Video durch, wenn es ein 10-Minuten-Video ist und dann claimt er halt eben so 2 Sekunden davon und sagt, ja gut, hör mal zu, da war so eine Fahrstuhlmusik und das gehört unserem Künstler, die da im Hintergrund dudelt und dann denkst du dir, ja gut, jetzt wegen den 2 Sekunden geht ein 10-Minuten-Werk, wo du halt 30 Stunden reingesteckt hast, gehen die ganzen Einnahmen weg. Also die gehen halt ab dem Zeitpunkt weg, ab dem der es geclaimt hat zum Glück. Also das heißt, du musst jetzt nicht deine Einnahmen, die du mit dem Video davor gemacht hast, zurückzahlen, sondern eben ab dem Zeitpunkt, wo er es geclaimt hat. Aber wenn das Video erfolgreich ist und dann eben halt vielleicht haben wir öfters, dass ein Video dann auch 500.000, 1 Million Views im Monat macht, gehen natürlich dann auch Einnahmen verloren dadurch.
Wow. Wir würden jetzt zwischendrin mal gerne ein kleines Spiel spielen. Hier ist, wie ich immer sage, Schnelligkeit gefragt, eine kleine Quickfire-Round.
Entweder oder.
Du bekommst, Konstantin, 2 Auswahlmöglichkeiten. Die lesen André und ich abwechselnd vor. Und genau, möglichst schnelle Antworten bitte.
Mhm. Ich bin alt, also nicht zu schnell.
Na, du kannst ja auch ein bisschen Zeit lassen.
Okay.
Ich fange mal an. Nie wieder Videos drehen oder nie wieder Fußball spielen?
Uff, also ich würde sagen, wahrscheinlich nie wieder Videos drehen.
VfB Stuttgart oder Borussia Dortmund?
Ja gut, Dortmund, bin ja Dortmund-Fan.
Ja, schon immer, oder?
Ja, schon so seit 12 oder 13, also dem ich 12 oder 13 bin.
Okay. Lewandowski oder Neymar?
Ja, dann Lewandowski auf jeden Fall.
Lieber zu Rudi Völlers Friseur oder zu Klopps Zahnarzt?
Auf jeden Fall Klobos Zahnarzt, der hat mir eine gute Arbeit geleistet.
Absolut.
Grundsaniert.
Eine Woche kein Handy oder eine Woche kein Fußball?
Ich glaube, eine Woche kein Handy, das wird man schon irgendwie schaffen.
Auch mal gut bestimmt. Ne? So.
Ja, das auf jeden Fall.
Digital Detox, aber ist für einen YouTuber wahrscheinlich schwierig. wo verbringst du mehr Zeit, Instagram oder YouTube?
Ich glaube YouTube, weil man einfach länger an einem Video dran hängt.
Jaguar E-Type oder Tesla X?
Den Tesla würde ich nehmen, weil ich selbst gerade einen Tesla fahre bzw. ausgeliehen habe und ich finde das Auto an sich irgendwie zukunftsweisend, auch vor allem Elon Musk ist, also kommt als netter Typ rüber. Von daher ist, glaube ich, Tesla meine Wahl.
Ich war auch gerade ein, das ist super spannend.
Echt?
Ich war auch ein, ich finde es sensationell. Also ich bin jetzt noch kein anderes E-Auto gefahren, aber alleine dieses E-Gefühl ist überragend.
Definitiv. Also es ist auch, glaube ich, die Zukunft.
Ich bin mit dem Taxi gefahren, das ist ein Tesla, und habe erstmal die Tür nicht aufgebracht. Das ist meine Tesla-Geschichte.
das kann ich.
Ja, fühle ich.
Barfuß am Strand oder in Wanderstiefeln in den Bergen?
Ja, am besten beides gemischt, aber wenn ich jetzt wählen würde, dann wahrscheinlich, mein Freund geht eher wandern, dann würde ich ja sagen, Wanderschuhe.
Beides gemischt, jetzt dachte ich, du sagst in Wanderstiefeln am Strand, das wäre auch eine gute
Kombi. Das wäre auch eine Option.
Lieber in die Zukunft zum WM-Finale 2020 in Katar reisen oder in die Vergangenheit zum WM-Finale 1990?
Ja, würde ich 1990 machen.
Da würde ich auch gern dabei sein, wenn ich geboren.
Definitiv.
Ja.
Italien ist immer gut. Tischkicker oder FIFA zocken?
Tischkicker bin ich nicht gut, von daher FIFA.
Innenriss oder Außenriss?
Innenriss, dann treffe ich was.
Geht mir genauso, Außenriss, ich weiß ja, ich habe so lange probiert. Nicht. Ich habe mir fast meine Zehen tausendmal gebrochen. Also ich wollte ja immer wie Quaresma hier irgendwie sein, aber ich habe es nie geschafft.
Sonntags, wegen Party am Vorabend ausschlafen oder ausgeruht um 9 aus den Federn und joggen?
Ich würde sagen joggen, aber da ich jetzt einen kleinen Nachwuchs habe zu Hause, geht das sowieso nicht ausschlafen, von daher dann joggen.
Schön 2 Wochen regungslos am Strandurlaub oder 11 Tage, 11 Orte Roadtrip?
Auf jeden Fall Roadtrip.
Was lieber, kicken mit Ronaldo oder wie Ronaldo?
Ja gut, mit haben wir ja schon fast geschafft oder zumindest mal, ich war da leider nicht dabei, aber dann würde ich sagen, kicken wie Ronaldo.
Dauerschleife Bibis Beauty Palace oder Dauerschleife Fitnessvideos mit Pamela Reif?
Dann eher Fitnessvideos. Dann kann ich vielleicht noch ein bisschen mitmachen. Ein
bisschen trainieren, aber die sind so anstrengend. Ich habe schon mal eins gemacht.
Ich muss noch nachholen.
So, und last but not least, beim Streiten, Defensive oder Offensive?
Beim Streiten mit wem?
Zu Hause?
Also ich bin da eigentlich eher defensiv, versucht das schlichten, wobei es kommt immer darauf an, wenn ich bei FIFA vorher verloren habe, dann offensiv.
Und in der Arbeit, also jetzt habe ich zu Hause, in der Arbeit gibt es da manchmal Zoff mit den Jungs oder läuft da alles immer ganz harmonisch ab?
Man hat sicherlich immer Meinungsverschiedenheit, die gehen ja auch nicht weg, wenn du halt eben 6 verschiedene Typen hast. Von daher, also ich bin da, glaube ich, auch eher derjenige, der so versucht, verschiedene Sachen auch so Blickwinkel anzuschauen, weil ich meine, die Jungs sind auch alle gefühlt 10 Jahre jünger als ich oder 15. In ihrem Alter hätte ich wahrscheinlich auch so gemacht, dass ich dann vielleicht eher so ins Offensive gegangen wäre, aber ich versuche dann immer sozusagen, aus seinem Blickpunkt das Ganze zu verstehen, nachzuvollziehen und dann, glaube ich, schaut man auch auf das Problem komplett anders.
Wie hast du deine Jungs gecastet? Haben die Bewerbungen geschrieben, Videos dir zugeschickt? Hast du auch irgendwie, war das damals, hast du auf ein YouTube-Video gemacht oder auf Instagram, du suchst neue Jungs, die Videos drehen, wie ist das abgelaufen?
Es war eigentlich immer so, dass die meisten Jungs schon einen YouTube-Kanal hatten und ich habe dann die verfolgt und dann habe ich die auch angeschrieben und gesagt, ihr macht eigentlich ganz guten Content, habt ihr mal Lust zusammen zu drehen? Und dann hat man sich halt eben getroffen und zusammen was gedreht und geschaut, ob da die Harmonie entsteht oder ob man dann halt sagt, man kommt zusammen oder halt eben nicht. Und so habe ich die halt nach und nach auch kennengelernt und gefunden. Also meistens, also gar nicht so eine Bewerbung, sondern eben, ich bin auf sie aktiv zugegangen und habe dann geschaut, ob es halt eben passt, menschlich und auch sportlich oder eben nicht.
Aber ihr dreht ja auch ganz viel dann doch mit prominenten Fußballern. Und mich würde interessieren, wie ihr da auf eure Ideen kommt. Also jetzt, wir haben ja einen hier, passenderweise, wenn du jetzt sagst, irgendwie André würde mit dir ein Video machen. Wie ist da so der Findungsprozess, der kreative Prozess, was ihr dann da genau mit dem jeweiligen Kandidaten quasi macht?
Also es kommt immer darauf an, ob derjenige eben von sich aus zu uns kommt und sagt, er will gern ein Video machen zusammen. Oder ob es eben von einer Sportmarke ist. Also jetzt im Beispiel, wenn wir jetzt Lewandowski nehmen, mit dem haben wir jetzt öfters gedreht, da ist halt so, dass Nike auf uns zugekommen ist und gesagt hat, wir haben jetzt ein neues Paar Schuhe und würden gern Lewandowski euch zur Verfügung stellen. Habt ihr da Lust? Natürlich ist da immer die Antwort ja. Und dann versucht man eben halt passend zu dem Schuh irgendwas zu finden, was halt eben sowohl die Fähigkeiten von Lewandowski als auch den Schuh irgendwie zusammenpasst. Und dann ist halt die Sache, dass ich mich hinsetze und überlege, was kann man machen? Vor allem, was kann man in der knappen Zeit? Man hat halt für einen Dreh, also man stellt sich das immer natürlich so vor, dass wir da halt, was weiß ich, 2-3 Tage mit denen abhängen. Aber man hat jetzt zum Beispiel bei einem Ramos hatten wir nur 5 Minuten Zeit. Und da musst du halt gucken, was kannst du in 5 Minuten, also Kamera aufstellen gehört noch dazu in den 5 Minuten, was kannst du da machen? Und was kommt bei einem YouTube-Video gut an? Also du kannst natürlich Spaß haben mit dem Profi und irgendwas Cooles machen, aber das interessiert vielleicht die Zuschauer nicht. Also das heißt, du musst sowohl aus der Sicht von dem Auftraggeber, also Nike, Lewandowski, sonst was, musst du halt eben gucken, was passt zu denen oder was wollen sie, was wollen deine Zuschauer oder was will YouTube sehen und was auch vor allem passt jetzt zu deinem Kanal und vor allem jetzt, je nachdem, wer dann dabei ist, zu dem Skill-Level. Also ich könnte zum Beispiel jetzt keinen Freestyle machen, Lewandowski vielleicht eher schon, Nike will das aber nicht sehen und vielleicht ist es für die YouTube-Zuschauer halt langweilig. Daher muss man da halt immer so ein bisschen was suchen, was halt eben allen Parteien gefällt und das hat bisher eigentlich immer ganz gut funktioniert.
Gibt es da überhaupt sowas wie eine magische Formel quasi für ein Video? Du hast ja gesagt, es war ein bisschen Learning by Doing, aber hast du die schon gefunden? Was muss so ein Video haben, das jetzt, nehmen wir mal irgendwie Nike und so raus, sondern sagen wir, was kommt bei der Audience an?
Also im Grunde kann man sagen, dass ja Videos mit Profis immer gut ankommen. Je besser der Profi, desto besser ist auch das Video. Also jetzt unsere erfolgreichsten Videos sind auch teilweise mit Profis. Zum Beispiel war dann so ein Idol von mir auch aus der Kindheit, Roberto Carlos. Wenn du mit dem Freistöße schießen kannst und da halt vielleicht eine halbe Stunde Zeit hast, dann ist es sowohl für die Zuschauer, die vielleicht auch eben in dem Alter sind, dass die halt auch alle Roberto Carlos noch aktiv gesehen haben. Die finden das cool. Und dann, wenn man jetzt die Profis wegnimmt, dann würde ich sagen, das ist halt eben eine gute Qualität. Also das ist schon mal wichtig. Zum Beispiel jetzt unsere bestgedrehtesten Schuh-Tests, zum Beispiel jetzt Ronaldo gegen Messi, Boot Battle, die haben auch teilweise an die 15, 20 Millionen Views, dass das halt auch eben ausschlaggebend ist, also wie gut die Kamera ist, wie gut auch diese Idee ist, die man halt umsetzt zu Anfang, also so eine Story, so ein Intro, das kommt alles dazu. Aber man kann grob vorher sagen, dass wenn das Video also hochwertig gedreht ist und eben eine gute Story hat, dass es eigentlich meistens auch gut ankommt.
Wie wichtig ist die Überschrift bei so einer Geschichte, bei so einem Video?
Ja, also ich glaube, es wird immer wichtiger. Früher war das, also jetzt in den letzten so 5-6 Jahren war das eben so, okay, das ist wichtig, aber es ist nicht ausschlaggebend. In den letzten 2-3 Jahren hat sich das stark verändert, weil eben auch YouTube so einen großen Content-Zuwachs bekommen hat. Das heißt, um ein Video überhaupt noch zu sehen oder eben aufmerksam zu machen auf ein Video, muss man halt eben auch sich was einfallen lassen. Da reicht es halt teilweise nicht aus, wenn man sagt, Freekickers gegen Lewandowski, sondern da muss man sich vielleicht eher was überlegen, sei es dann halt eben beim Titel, dass man sich da vielleicht was Besonderes überlegt oder eben bei diesem Vorschaubild. Da muss man gucken halt eben und rausfinden. Also bei Profis machen wir das eigentlich selten, aber eben bei Videos, dass man da vielleicht sagt, dass man mal einen Cristiano Ronaldo einbaut und versucht in dem Video seine Schusstechnik bei einer Challenge nachzumachen und das halt eben vielleicht mehr Klicks anzieht, als wenn man sagt, wir machen einfach nur eine Freekick-Challenge gegeneinander.
Naja, das sieht man ja heutzutage, wenn man auf YouTube geht, die, ich meine, das ist mit Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, dann 1000 Sterne irgendwie, um einfach den Zuschauer da irgendwie zu catchen. So, da ist ja auch das Wort Clickbait, hört man da ja immer. Also, dass man die Leute mit irgendwas locken will.
Genau, das war eigentlich früher noch nicht so stark und das Problem ist auch, da sehen wir jetzt, dass eben, wenn man jetzt Fußball-Content macht, dass gefühlt jeder Zweite schon mit Ronaldo gedreht hat, obwohl der halt nie in den Videos vorkommt und dadurch geht auch natürlich ein Video, wenn man halt mit Ronaldo dreht, ein bisschen so unter, weil früher wäre das das einzige Video, wenn man jetzt sagt, Cristiano Ronaldo gegen was weiß ich was, irgendjemanden, wäre es das einzige Video gewesen, was aufpoppt, aber heutzutage gibt es halt eben 10.000, 20.000 Suchtreffer, wenn man danach sucht. Ja. Das ist so ein bisschen das Problem.
Ich würde sagen, wir machen mal noch ein anderes Spiel. Wir haben ja immer Schätzfragen.
Wie gut bist du darin?
Kommt immer drauf an, was für welche.
Ja, super schwierig. Ich glaube, wir haben auch noch in keinster Folge nur annähernd irgendwo in der Nähe gewesen.
Aber seid ihr dabei beim Schätzen oder bin ich der Einzige?
Nein, wir sind dabei. Wir sind dabei. Wir haben es auch noch nicht gesehen.
Die Schätzfrage.
Welches YouTube-Video ist das meistgeklickte aller Zeiten und wie viele Klicks hat es?
Puh.
Wow.
Da gibt's 100%ig so ein Song von Justin Bieber.
Ich hätte genau gesagt, Justin Bieber hätte ich auch
oder
gesagt.
Selena Gomez oder so.
Ja.
Ich hätte gesagt 2,5 Milliarden.
Boah, 2,5 Milliarden.
Ja, ich sag sogar, ich glaube ein bisschen mehr. Ich sag 3 Milliarden.
Boah. Ja, das ist mutig. Ich habe jetzt als erstes an diese lustigen Videos gedacht, irgendwie die Chewbacca-Frau, die sich mit ihrer Maske da kaputt lacht oder die Kinder, die so groggy sind und vom Zahnarzt kommen, aber die haben zwar auch sehr viele Klicks, aber wahrscheinlich ist es tatsächlich so eine Berühmtheit.
Irgendein Song.
Vielleicht ist es auch ganz neu irgendwie von Cardi B oder sowas.
Ja, das kann auch sein, ich glaube, ja.
Wir lösen mal. Das Musikvideo Despacito von Luis Fonsi featuring Daddy Yankee und rund 6,99 Milliarden Views.
Oioioi.
Krass. Da war der André auf jeden Fall besser.
Aber auch weit entfernt.
Oh ja, aber.
Krass.
Magst du die nächste vorlesen, André?
Ja, ich mach die nächste. Wie viele Stunden Videocontent werden pro Minute auf YouTube hochgeladen?
Gott, da habe ich schon mal gelesen, das ist absurd, wie viel das ist.
Viele Stunden. Oh Gott.
Wie viele Stunden?
Das ist auch so eine Zahl, glaube ich, die man sich nicht vorstellen kann.
Naja.
Ich schätze einfach 10.000 oder 100.000. Ich sag 100.000 Stunden.
Ich sag 500.000 Stunden.
Merkt ihr schon meine Taktik, dass ich mich vor dem Zweifel
als Letzter.
Ich habe auch einfach keine Ahnung und sage 50.000 Stunden.
50.000. Jede Minute werden auf YouTube, wir sind ganz, ganz weit, da haben wir YouTube überschätzt.
Falsch.
400 Stunden Videomaterial.
Ach Gott.
Aber jede Minute ist trotzdem heftig, ehrlich gesagt.
Ja, absolut. Ja.
Was war die höchste Niederlage eines Nationalteams in der FIFA-Geschichte? Oh je.
Hätte André eigentlich einen Vorteil, denn der ist jetzt so in dem Business-Geschäft drin.
Ich sag.
Wahrscheinlich 10-0 oder
ich
so.
Ich sag 22-0.
Oh.
So, ich sag dann 20-0.
Ich habe mich verbessert. Ich habe in der Mitte geschätzt.
Da bin ich gespannt. Oh, amerikanisch Samoa verlor im April 2001 mit 31-0 gegen Australien.
Zwei Fußball-Großländer.
Ja, das stimmt.
Ja, okay.
Was mich tatsächlich noch interessieren würde, YouTube ist ja relativ frei darin, so einen Channel auch mal zu demonetarisieren. Also das machen die ja, sagen wir mal, mit so rechten Channels natürlich, das macht die ja nicht, aber trotzdem ist das so ein bisschen sind die ja relativ frei. Also man hat eine gewisse Abhängigkeit, oder?
Ja, definitiv. Also wir hatten das auch schon, dass bei uns Videos mal, dass die das weggeschaltet haben, demonetarisiert haben. Und zum Glück sind es aber halt einzelne Videos oder so halt Ausnahmen. Da sind vielleicht 2 oder 3 maximal. Entweder eben, weil ein Fehler unterläuft, dass man halt irgendein deutsches Wort nimmt und dann eben das amerikanisch irgendwie ähnlich klingt oder gleich klingt und die dann halt denken, das ist halt eben irgendwas Schlechtes. Und oder halt eben, wenn man halt freizügige Sachen hat. Damals bei unserer WM 2018 Reise, da hatten wir das, hatten wir Russland mal so ein bisschen unsicher gemacht und da hatten wir halt eben in dem Video auch, waren wir in der Sauna und das fand YouTube halt natürlich anstößig, wenn man da halt eben halbnackte Menschen sieht und da haben die das halt auch.
Das ist ja amerikanische Prüderie.
Ja, ja. Durften wir das Video mit dem Video kein Geld machen, aber das war halt als Erlebnis cool.
Drei Ratschläge für André.
Konstantin, ich habe noch eine Frage. Wenn ich jetzt einen YouTube-Channel, ich habe ja einen aufgemacht und habe ein Video hochgeladen, jetzt eher so für des Videos Zwecken. Aber wenn ich jetzt meinen Channel starten würde oder jemand anderes, was sind drei Tipps, die du hättest, um da anzufangen?
Also ich glaube, es kommt auf den Inhalt an, aber jetzt, ich würde sagen, jetzt auf dich bezogen, man sollte das machen, was einem Spaß macht. Wenn man sagt, man ist gut im Fußball, so war es bei mir zumindest der Fall, dann sollte man das vielleicht machen. Also jetzt eben nicht irgendwie nach einem Trend gehen, sondern eben nach der persönlichen Fähigkeit. Man sollte einen langen Atem haben. Also das heißt, wenn es jetzt ein Jahr lang, du hast einen Channel und versuchst, den ein Jahr lang aufzubauen und es funktioniert nicht, dann ja vielleicht ein bisschen ein paar Anpassungen machen, aber nicht direkt aufgeben. Und als dritten Tipp würde ich sagen, man sollte immer versuchen, auch sich weiterzuentwickeln. Das heißt, wenn man jetzt noch nicht so fit ist in Photoshop oder Bildbearbeitung, Videobearbeitung, dass man da halt immer besser wird, weil dadurch, dass man selbst besser wird, wird auch der Content oder die Videos, die man halt hochlädt, die werden besser und das werden auch die Zuschauer merken.
Top, das finde ich super.
So, ich würde dann nur noch ein letztes Spiel, da habe ich was Kleines vorbereitet.
Blick in die Glaskugel.
Ich würde dich bitten, eine kleine Vorausschau zu wagen. Um es ein bisschen spannender zu machen, würde ich dich gern vorher noch konfrontieren mit einer kleinen Vorhersage, die nicht so ganz zugetroffen hat. Nämlich, der Fernseher wird sich auf dem Markt nicht durchsetzen. Die Menschen werden es sehr bald satt haben, jeden Abend auf eine Sperrholzkiste zu starren. Das hat gesagt ein Filmmogul, Daryl F. Zanuck, 1946. Das war der Vizepräsident von 20th Century Fox. Mag sein, dass Fernseher jetzt keine Sperrholzkisten mehr sind und wir eher auf unserem Laptop in YouTube starren, aber in Kisten starren wir immer noch. Wenn du mal überlegst, wie es mit Social Media, mit YouTube so weitergeht, was ist deine Prognose für die nächsten 10 bis 15 Jahre?
Also ich denke mal, dass wir uns immer so leicht verändern. Also jetzt auch in dem Bereich, ich meine, wir haben angefangen vielleicht so mit so Twitter-ähnlichen Sachen. Dann haben wir uns entwickelt in Facebook, das heißt digitaler mit Bildern, dann Instagram. Jetzt momentan ist ja so der größere Trend, wie ich das auch sehe, ist halt sowas wie TikTok. Und ich denke, dass wir uns dann halt immer so ein bisschen in so einer Schiene bewegen, ob das dann links oder rechts geht, das muss man halt einfach sehen. Ich denke, das sind ja auch die Leute, die das konsumieren und befüllen, die sind ja dafür auch ein bisschen so verantwortlich. Und ich denke aber, dass wir halt bei so einem Ding bleiben werden, ob das halt vielleicht dann virtueller wird, Virtual Reality oder sonst irgendwas, das ist halt so die Frage, ob man halt eben 10 oder 20 Jahre in die Zukunft schaut. Aber ich denke auch oder ich hoffe als Content Creator, dass YouTube immer noch so die größte Rolle spielt. Und sollte sich natürlich ändern, dann müssen wir uns auch anpassen. Das ist halt eben das Ding, das oder diese Gefahr, die man hat, wenn man halt von einer oder von zwei Plattformen abhängig ist. Aber ich denke, da sind wir auch drauf vorbereitet und so mit eigenen Sachen, die wir jetzt halt auch anpacken, sei es jetzt eben Mode oder eben unser Performance-Drink und sonst irgendwas. Ich meine, da versuchen wir auch andere Geschäftsideen oder Geschäftsmodelle umzusetzen und anzugehen.
Konstantin, perfekt. Das war das Schlusswort. Wir danken dir vielmals, dass du da warst.
Ja, danke für die Einladung.
Ich fand es super interessant, zu hören, wie man so ein YouTube-Business aufbaut und da wirklich groß wird. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du da warst, unser Gast.
Auch von mir vielen Dank, Konstantin.
Ja, danke für die Einladung. Und ich habe ja auch gesagt, was ich am Anfang schon angekündigt habe, wenn André noch ein paar oder wenn er sich noch nicht fit fühlt und noch ein bisschen trainieren will, dann können wir sicherlich mal so eine Challenge vor Ort oder auf dem Platz angehen und umsetzen.
Ja,
bist du auf jeden Fall eingeladen.
Wir bleiben in Kontakt und mal schauen, was die Fitness
auf
macht.
Auf jeden Fall.
Danke dir.
Lass dir nicht zu lange Zeit.
Also Christoph, YouTube-Star, ist das was für dich?
Ich bin jetzt erstmal beschäftigt mit Podcasten, weil das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß mit dir. Ja, man muss jetzt auch schauen. Ich meine, er hat auch gesagt, man weiß bei Social Media nie so genau, wo die Reise hingeht. Und jetzt ist TikTok im Kommen und dann kann YouTube schauen, wo es bleibt. Also die machen sich auch Gedanken, wo es hingeht. Und ich glaube aber, wir leben überhaupt in so einer schnelllebigen Zeit. Da weißt du nie, welches Business irgendwie erfolgreich sein wird oder bleiben wird vor allem. Und ich glaube, so flexibel zu sein, da kann sich jeder von uns was abschauen.
Absolut. Ich fand es auch spannend, so was er gesagt hat, dass man sich anpassen sollte, auch mit der Zeit sein, trotzdem sich nicht verlieren, also kein Trends hinterherlaufen, sondern sich treu bleiben und trotzdem flexibel sein, anpassen an die Zeit.
Ja, wenn man das macht, für was man wirklich brennt, dann hat man vielleicht am Ende 8,5 Millionen Abonnenten bei YouTube.
Ja, also Kids, ab ans Schneiden.
Mein Life-Coach aus Dubai hat gesagt.
Und ich sitze hier schon wieder quasi auf der Ecke, auf der Kante meines Stuhls und erwarte, was der Life-Coach diesmal dabei hat.
Ich habe diesmal gar nichts wirklich Spezielles. Ich denke, jeder muss auch da irgendwo seinen eigenen Weg finden. Man kann ihm so und so viel mitgeben und am Ende muss jeder selbst wissen, was einem wirklich gut tut. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass jeder seinen eigenen Weg irgendwo findet, auf seinen Körper hört. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Auf seine Gefühle hört. Wir haben viel, ich habe gesprochen über Ego und Seele, einfach den Kopf manchmal ausschalten und in sich reinhören, weil man da genau weiß, was die richtige Entscheidung ist oder was man tun sollte und dann den Mut einfach fassen und was zu machen. Deswegen will ich gar keinen großen Tipp jetzt irgendwo da nochmal raushauen.
Also hört auf den Life-Coach oder auf André besser, es war ein bisschen persönlicherer Tipp diesmal und ja, ich kann mich nur anschließen, werdet alle glücklich, hört auf euch und macht das, was ihr wollt.
Oder vielleicht hört auch gar nicht darauf oder ihr habt ganz andere Life-Hacks, dafür bin ich immer offen, bitte schickt mir eure Nachrichten, was auch immer ihr macht, was euch hilft, weil ich glaube, man sollte so lange ausprobieren und sich nett setteln, bis man da ist, wo man wirklich sein will. Ja. Auch wenn es jetzt vorerst bei uns die letzte Folge hier war, es gab ja noch gerade bei GQ Podcast Nice MC so, so viele interessante Podcasts. Vielleicht kannst du da mal nochmal ein Feedback geben.
Ja, also natürlich hört unseren an, abonniert uns trotzdem, hört in die anderen Folgen nochmal rein, wer es noch nicht gehört hat. Und schaut natürlich auch bei unseren Kollegen vorbei. Da gibt's Body & Care mit Konstantin Herrmann und Magic Fox, Life & Style mit Janine Ullmann und Cars mit Matthias Malmedy. Also wir sind sehr breit aufgestellt und hört rein. Und schaut auch auf unseren Business Hub auf gq.de/business vorbei.
Das war Nice am Stil Business, der GQ-Podcast mit André Schürrle und Christoph Eisenschink. Mehr Themen rund um Karriere, Performance und Leadership findet ihr auch auf gq.de in unserem neuen GQ Business Hub. Die GQ gibt es auch als Heft zu kaufen, überall da, wo es Zeitschriften gibt. GQ Nice am Stil Business ist eine Podcast-Produktion von GQ und Studio Bummens in Zusammenarbeit mit André Schürrle. Redaktion und Produktion Konstantin Herrmann, Christoph Eisenschink, Laura Pohl und Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Mia Becker und Henk Heuer.